Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das Innenministerium in Sachsen will Mitglieder der Alternative für Deutschland entwaffnen. Und das ist wortwörtlich gemeint. So sollen AfD-Unterstützer ihre Waffenbesitzkarte verlieren. Zudem soll es auch eine Beweislastumkehr geben. Was das genau bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Juristen Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter für die Freien Wähler im Sächsischen Landtag. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Berger, im Sommer 2025, da erhielten die sächsischen Waffenbehörden ein Schreiben des Innenministeriums. Es handelte sich dabei um einen 16-seitigen Erlass mit weitreichenden Konsequenzen. Was war denn der Inhalt?
Also man muss vielleicht das noch ausbauen. Und zwar zu meiner Person, ich bin zwar Volljurist, aber ich bin auch seit 30 Jahren Jäger. Kommt zwar kaum dazu zeitlich, aber ich kenne eben das ganze Prozedere und in meinem Freundeskreis gibt es ganz viele Jäger. Und da gehört natürlich eine Jagdwaffe dazu. Und das, was man hier gemacht hat, ist aus meiner Sicht der nächste Schritt zu einer großen Verunsicherung, wenn nicht sogar in Richtung Gesinnungsstrafrecht. Und man muss diesem Erlass natürlich auch in einem zeitlichen Kontext sehen. Ich glaube, wir werden ja gleich über die Inhalte sprechen. Das, was hier passiert ist letztes Jahr, zu jetzigen Zeitpunkt wäre es nicht vermittelbar. Und was mich hier eigentlich sehr traurig macht, dass ich mir zugespielt wurde, dieser Erlass, den das Innenministerium auch nicht rausgeben will offiziell, wahrscheinlich weil es weiß, dass es unmöglich ist, was sie hier getan haben, der ist aus meiner Sicht sehr perfide, weil vom juristischen Herangehen muss man sich das so vorstellen, es wird einfach mal global unterstellt, die AfD ist rechtsextremistisch. Sie hatten gesagt, AfD-Mitglied entwaffen. Jeder, der nur eine Unterstützungshandlung hier irgendwo zu erkennen gibt, dem sind die Waffen wegzunehmen. Der hat dann nochmal die Chance von der Kommission, sich da mündlich zu erklären. Und da steht, um das gleich konkret zu machen, da steht zum Beispiel im Erlass drin, dass ein Lippenbekenntnis zu den Grundsätzen unseres Staates nicht ausreichen würde. Also man muss sich das so vorstellen, also wer zweimal gesehen wird bei einer AfD-Veranstaltung, ohne Mitglied zu sein, nur aus reinem Interesse, muss damit rechnen, nach diesem Erlass, dass, wenn das entsprechend ernst genommen wird bei den Behörden, bei den Landratsämtern, er eben dann Besuch bekommt oder dass man ihn auffordert, eben seinen Jagdschein, seine Waffen abzugeben. Er hat dann die Gelegenheit, sich nochmal zu bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wenn er das nicht überzeugend macht, dann ist er eben raus. Und das ist doch nicht das, wie wir uns einen Rechtsstaat vorgestellt haben.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur eben AfD-Mitglieder, sondern auch Unterstützer, das kann auch der Besuch bei einer AfD-Wahlveranstaltung etwa sein. Wie wird denn das kontrolliert oder definiert?
Es gibt da eine nicht mal abschließende, also keine enumerative Liste, sondern beispielhaft, ich habe es hier vor mir liegen, die Waffen wegzunehmen sind bei Personen, die eben Funktionen innehaben und so weiter. Aber es geht dann weiter, zum Beispiel wiederholte Teilnahme an Veranstaltungen, unentgeltliche Leistungserbringung wie Dienstleistungen, zum Beispiel das Verteilen von Flyern und Anbringen von Plakaten, Sachzuwendungen, Spenden und ähnliches. Also es ist völlig absurd. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht zu meiner Person. Also wenn ich demnächst im Sächsischen Landtag sitze und die AfD da irgendeinen Antrag stellt oder irgendwas äußert, von dem ich sagen würde, das ist ja eine tolle Idee. Wenn ich da klatsche, muss ich davon ausgehen, wenn ich nach Hause komme, werde ich dann wahrscheinlich eingeladen von der Kommission und muss mich dann rechtfertigen, weil ich im Landtag geklatscht habe. Geht nicht, weil ich Immunität genieße, aber ungefähr auf diesem Niveau sind wir angekommen. Das ist einfach aus meiner Sicht juristisch unhaltbar und dieses System und diese Strategie des Angstmachens setzt sich fort und da will ich mal ganz traurig anfügen, wissen Sie, selbst unser Gespräch, das wird sicher gehört auch von vielen Leuten, die Sportschütze sind oder Jäger und die werden sich genau überlegen, ob sie in Zukunft nochmal zu einer AfD-Veranstaltung gehen, wenn sie damit rechnen müssen, dass allein das Dortsein dazu führt, dass man ihnen anschließend eben vielleicht die Jagdwaffen wegnimmt und aus meiner Sicht ist das unmöglich juristischer Unsinn.
Nun, wenn Sie oder ich auf eine AfD-Veranstaltung gehen würden, nehmen wir das jetzt mal an, dann würde das möglicherweise, weil wir im Licht der Öffentlichkeit stehen, ja noch zur Notiz oder zur Kenntnis genommen. Aber könnte es auch sein, dass, wenn der normale Bürger zu solch einer Veranstaltung geht, dann auch der Verfassungsschutz etwa, dem Innenministerium oder den Waffenbehörden entsprechende Beweise oder Kenntnisse vermittelt?
Nachdem, wie das hier vorliegt, ist davon auszugehen, dass bei größeren Veranstaltungen wird sicher der Verfassungsschutz auch filmen und fotografieren. Wenn dann eben jemand dort wahrgenommen wird, dass er eben eine AfD-Veranstaltung besucht, wird das im Zweifel dann eben an das Landratsamt als zuständige Waffenbehörde gemeldet. Und der Mitarbeiter dort, der tut mir eigentlich leid, der müsste dann sagen, okay, Sie haben ja zweimal an einer Veranstaltung teilgenommen, wir haben Sie hier gesehen, dann bitte bekennen Sie sich jetzt zu den Grundsätzen der Demokratie und zu unserem Staat. Und eben, der muss dann erklären, dass er das alles ganz toll findet und dann steht hier wirklich drin, Lippenbekenntnisse reichen nicht. Also es ist völlig absurd. Das ist, ja, das klingt wie im Mittelalter. Das ist Gesinnungsstrafrecht.
Vielleicht können Sie uns als Jäger mal erklären, wie man überhaupt an eine solche Waffenbesitzkarte gelangt und welche Hürden man sonst dafür ja über sich ergehen lassen musste.
Also das deutsche Waffenrecht kann man natürlich so oder so sehen. Ich halte es für relativ liberal. Man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip eigentlich nur berechtigte Personen im Sinne von den Bedarf nachweisen können, überhaupt Waffen führen dürfen. Und das sind einerseits Sportschützen, die müssen sich von Kaliber im Zweifel entscheiden und müssen dann eben auf den Schießstand gehen, kriegen dann eine Bestätigung von dem entsprechenden Schießclub und dürfen sich dann ein KK-Gewehr oder welches Kaliber auch immer sie dann nutzen, eben dort quasi genehmigen lassen von der Behörde und dürfen dann ein entsprechendes Gewehr kaufen oder Pistole. Das ist so die Schiene Waffenrecht für Sportschützen. Bei den Jägern ist das ein bisschen komplizierter. Jäger müssen im Prinzip eine Ausbildung machen, Jagdschein-Crashkurse, die gehen einige Wochen, aber im Normalfall dauert das vielleicht ein halbes oder ein Jahr. Wenn man dann erfolgreich die Jagdprüfung abgelegt hat, kann man dann zur zuständigen Waffenbehörde gehen und beantragt dann, weil der Bedarf nachgewiesen ist über den Jagdschein, den Erwerb einer Jagdwaffe. Da muss man differenzieren nach Lang- und Kurzwaffe, da ist das Prozedere ein bisschen unterschiedlich, aber das ist hier unerheblich. Also man beantragt dann unter Vorlage des Jagdscheines, ich bin Jäger hier, ich möchte gerne jetzt das entsprechende Gewehr. Und normalerweise war das kein Problem, da wurde dann vom Bundeszentralregister eine Auskunft eingeholt, da stand drin, keine Vorstrafen und gut. Wenn in dem Bundeszentralregister dort ein Vermerk gewesen wäre, da gab es dann Grenzen, ich glaube man musste über 91 Tagessätze, vorsätzliche Straftaten, also die Hürde war sehr, sehr hoch. Man musste schon, ich möchte mal sagen, fast schwerkriminell sein, um nicht eben eine Waffe zu bekommen. Und das wird jetzt quasi alles ausgehebelt, jetzt sagt man einfach AfD, schlimm. Rechtsextremistisch und deswegen jeder, der hier nur irgendwie was mit denen zu tun hat, wird eigentlich so behandelt, sag ich mal, wie früher ein Schwerverbrecher. Und das ist eigentlich das Problem. Und früher war es eben so, dann Vorlage des Bundeszentralregisters Auskunft und dann bekam man eben eine Jagdwaffe oder Genehmigung, eine Jagdwaffe zu kaufen. Und die wurde dann in einer Waffenbesitzkarte eingetragen. Und wenn man eben zur Jagd ging, musste man den Jagdschein und die Waffenbesitzkarte, in der dann die entsprechende Waffe eingetragen war, mit sich führen. Und damit war man legitim. Besitz einer Jagdwaffe, aber die eben ausschließlich nur zu jagdlichen Zwecken eingesetzt werden durfte. Also man kann da nicht mit einer Flinte über eine Schulter einkaufen gehen, sondern die Waffe durfte dann eben nur im eigenen Jagdgebiet geführt werden.
Sie selbst haben nun eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt, in der es um die Beurteilungsmaßstäbe bei der Erteilung von Waffenbesitzkarten geht. Was wollten Sie da genau wissen?
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Erlass wirklich existiert. Und die Frage ist eigentlich, gibt es den Erlass? Und das Zweite, wird der wirklich so angewendet? Das wollte ich eigentlich wissen, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Genau genommen tun mir eigentlich diese kleinen Mitarbeiter in den Landratsämtern leid, weil was man von denen verlangt, ist eigentlich völlig absurd. Also die Fragen ansagen hier, der Müller war da und da sagt das Verfassungsschutz, ja, den haben wir zweimal bei der AfD gesehen, der hat drin gesessen. Einmal hat er geklatscht und einmal hat er nicht geklatscht. Dann muss der Mitarbeiter sich Gedanken machen, ist das eigentlich jetzt schon relevant, das Ganze hier? Im Zweifel laden Sie den dann ein und sprechen mit denen dann über die Grundsätze unserer Demokratie und müssen das beurteilen und im Zweifel sagen, Herr Müller, tut mir leid, Sie waren hier auf einer AfD-Veranstaltung, Ihnen nehmen wir jetzt die Waffenbesitzkarte weg und damit erlischt quasi auch das Recht, Waffen zu führen und damit hängt übrigens auch dann zwingend der Jagdpachtvertrag zusammen, der da über einige Jahre oder Jahrzehnte geht. Also das ist für die Leute nicht nur emotional eine Riesenkiste, sondern da hängen auch richtig Gelder dran. Das ist richtig einschneidend. Und der Anspruch im Rechtsstaat sollte ja sein, dass es hier klare Regeln gibt, gerade wenn man jemanden bestraft oder wenn es Konsequenzen gibt. Und Grenzen sind hier total fließend. Also ich finde das unmöglich. Ich habe das auch schon einigen Freunden gezeigt, die Juristen sind auch gute Leute. Die haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Das kann sich keiner mehr vorstellen, wo wir eigentlich hingekommen sind. Das ist, ja, das ist Gesinnungsstrafrecht, Impotenz. Und es ist eigentlich, die Tendenz setzt sich ja fort. Wir hatten letztens im Freistaat, ging es ja auch um die Rechtsreferendare. Da ist auch eine ähnliche Tendenz. Es ist alles so verschwommen und man weiß gar nicht mehr, welchen Konsequenzen man zu rechnen hat. Genau genommen ist das Angstmacherei und es setzt auch den allgemeinen Trend fort. Wir leben ja in einem Staat, der extrem reformbedürftig ist. Es funktioniert ja eigentlich nichts mehr richtig. Und man hat das Gefühl, dass die politisch Mächtigen sich nur an der AfD abarbeiten und ständig auf den rumhacken, statt sich mal den tatsächlichen Problemen zu widmen.
Kurze Nachfrage. Sie kennen ja nicht nur als Abgeordneter, sondern auch als ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Grimma unsere Behörden und unsere Landesregierung ganz gut. Wie lange kann man denn mit einer Antwort auf Ihre Fragen rechnen?
Das ist ein klar vorgezeichnetes Prozedere. Das dauert, glaube ich, genau 4 Wochen. Also das funktioniert recht gut. Man bekommt dann relativ zeitnah eine Antwort. Das Problem ist, dass man sich bei diesen doch heiklen oder brisanten Anfragen in der Regel der Beantwortung entziehen möchte, indem man sagt, ja, das ist wertend. Also man sagt, Bewertungen müssen nicht beantwortet werden. Aber es ist aus meiner Sicht ja keine Bewertung hier von mir verlangt worden oder durch mich verlangt worden, sondern ich möchte eigentlich wissen, ob dieser Erlass, den ich für völlig absurd halte, ob der wirklich in Sachsen zur Anwendung gekommen ist. Und wenn das so wäre, dann hätte das natürlich sicher Konsequenzen.
Wie ist denn Ihre juristische Einschätzung, wenn es tatsächlich so wäre? Medien haben ja bereits über diese Anweisung berichtet und die Frage ist eben, wie stark diese in die Realität umgesetzt wurde. Aus juristischer Einschätzung, aus juristischer Sicht, kann man dagegen vorgehen?
Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, das ist juristisch überhaupt nicht haltbar. Und das hat sich in den letzten Monaten ergeben. Es gibt ja bei einer ähnlichen Faktenlage, ich kenne sie nicht im Detail, das Verwaltungsgericht in Gera hat eben diese Schätzung aller AfD-Mitglieder als unzuverlässig im Waffengesetz schon eine Absage erteilt, wenn ich es richtig weiß. Und das war ja auch Teil meiner Anfrage. Ich wollte wissen, wie jetzt quasi mit einer Konkretisierung oder einer Aktualisierung dieses Erlasses zu rechnen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung. Und bin ich gespannt. Die Presse hat ja wohl eine Anfrage gemacht. Es ist auch sehr ausweichend gewesen, die Antwort. Ich bin gespannt. Ich denke, das wird noch massive Kreise ziehen, aber es ist eigentlich eine traurige Tendenz, die wir haben. Es ist einfach nur noch Verunsicherung. Und leider, das muss man wirklich wieder traurig sagen, dieses Gift wirkt. Die Leute sind verunsichert. Mit Sicherheit viele Jäger, die sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr aus Interesse oder aus Sympathie, ich weiß es nicht, irgendwo in eine AfD-Veranstaltung begeben würden. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mit den Grundwerten unserer Gesellschaft in Einklang zu bringen.
Abschließend, Herr Berger, Maßnahmen gegen die AfD als Partei, die sehen wir ja zuhauf, zuletzt etwa bei der Verfassungsänderung im Rheinland-Pfälzischen Landtag, als es um die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen ging. Wie beobachten Sie denn als Abgeordneter solche Entwicklungen?
Ich finde das unmöglich, weil es gibt klare Spielregeln und Demokratie funktioniert. Wir haben es gesehen in Ungarn zum Beispiel. Man hat manchmal das Gefühl, dass man hier krampfhaft versucht, irgendwo den politischen Status quo beizubehalten. Und es gibt auch Äußerungen, und das ist vielleicht ein halbes Jahr her, irgendein Präsident von dem Landesverfassungsschutzamt, deren Notwendigkeit man auch diskutieren könnte, der hat sich geäußert und hat gesagt, ja, wir bereiten uns jetzt schon als Landesamt für Verfassungsschutz auf die Regierungsübernahme durch die AfD vor. Das ist eigentlich unmöglich. Genau genommen müsste man diesen Mann mal dem Verfassungsschutz zuführen, weil er hat sich doch zur Loyalität dem Staat gegenüber verpflichtet. Aber das offenbart eben dieses Denken, man lebt an seiner Blase und ich bin wirklich offen in den Landtag gegangen. Für mich ist die AfD eine von vielen Parteien, die gehört jetzt zur Opposition, aber mich würde eigentlich viel mehr interessieren, wie die Regierungsparteien sich mal hier auf den Weg machen, um dieses Land zu retten, vor dem aus meiner Sicht jetzt fast langsam unausweichlichen Niedergang. Das ist das Problem und das macht man nicht, sondern man lenkt vielleicht damit ab oder vielleicht arbeitet man sich auch ab. Vielleicht ist das auch psychologisch gut, dass man jemand gefunden hat, vermeintlich hier mit der AfD, den man ständig da angreifen und niedermachen kann. Aber das löst unsere Probleme mit Sicherheit nicht.
Sagt Matthias Berger, fraktionsloser Abgeordneter für die Freien Wähler im Sächsischen Landtag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Jederzeit gern wieder.